Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Im Gemeinderat in Thusis läuft es nicht so rund. Der Gemeindesamann und der Vize treten zurück. Wir haben im Interview mit dem Gemeindesamann über seine Motivation und Motiv geredet. Anfangen tun wir aber mit einer Petition gegen die Postauto AG. Mein Name ist Thies Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. In den Bündner Postautos können die Billets in kurzem nicht mehr direkt beim Fahrpersonal gelöst werden. Der öffentliche Verkehr setzt voll auf digitale Kanäle. Der Entscheid für den Schritt sei Teil von einer kantonalen Strategie, erklärt Roger Walser, Leiter Markt und Kunden bei der Postauto AG.
Postauto macht es gleich wie Kurbus, Engadinbus oder der Verkehrsbetrieb, davor schon im 2023 umgesetzt haben. Und die Umstellung erfolgt ja in enger Abstimmung mit dem Kanton Graubünden, der einen einheitlichen Standard im öffentlichen Verkehr will. Und es ist auch so, dass immer mehr Fahrgäste Tickets digital kaufen. Und das kostet schlussendlich dann auch mehr, weil immer weniger Leute bei der Kasse auch Tickets kaufen. Und darum wollen wir da auch einen Schritt machen.
Kritik zu dem Systemwechsel kommt vor allem von einer Online-Petition. Die Initiantin Berta Caminada weist mit der darauf hin, dass vor allem alte, behinderte und junge Menschen so vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossen werden. In ihrer Arbeit als Therapeutin kommt sie so Situationen täglich mit über, wie sie auf Anfrage schriftlich mitteilt. Der Roger Walser weist die Vorwürfe zurück.
Wir wollen keine Bevölkerungsgruppe vom ÖV ausschliessen. Und wir suchen für jede Kundengruppe auch Lösungen. Ist es eine Wehrkarte, ist es eine Mehrfahrtenkarte? Und wir sind auch zuversichtlich, dass die Übergangsfrist genutzt werden kann, dass man da gute Lösungen findet für alle Bevölkerungsgruppen.
Die Wertkarten können die auch in Zukunft direkt beim Fahrpersonal gekauft werden. Mit denen gibt es dann das Billett am Automat. Für die Petitionsinitiantin langt das nicht. Anders sieht es der Roger Walser.
Gerade auch, wenn man das Ticket physisch kauft, mit Bargeld zahlt, braucht das einfach seine Zeit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass 75% von allen ÖV-Kundinnen und Kunden kaufen Tickets digital und die wollen selbstverständlich auch pünktlich ankommen. Und da gehört dazu, dass wenn man halt einen Ticketverkauf im Bus hat, ja, kommt es zu Verzögerung und das ist dann auch nicht im Interesse der anderen Reisenden.
Die Postauto AG sei regelmässig im Austausch mit dem Kanton und der Bevölkerung. Die relativ neue Online-Petition haben sie bis jetzt aber noch nicht diskutiert. Bevor die in allfälligen Anpassungen einfließen würde, müsse die Postauto AG die Petitionsunterstützerinnen und Unterstützer analysieren. Im Gemeinderat von Thusis brodelt es. Sowohl der Gemeindeamann als auch seine Vize treten per Ende März zurück. Die Rücktrittsmeldung kommt nach gerade mal einem Jahr im Amt. Der Florian Mani hat mit dem Gemeindeamann Ivo Rohrer geredet und ihn zuerst gefragt, warum er jetzt schon den Schlussstrich zieht.
Ja, es ist natürlich ein bisschen eine längere Geschichte, aber prinzipiell hat es damit Zusammenhang, dass wenn man etwas verändern will und das nicht mehr möglich ist und nicht mehr kann verändern kann, dann macht das nicht Sinn weiterzumachen, weil dann kann man ja nicht mehr verändern. Und das haben wir jetzt einfach feststellen. Es ist ja eine Doppeldemission, es ist ja nicht nur ich allein, dass wir nicht mehr das können verändern können, was wir wollen, für das, was wir angetreten sind. Und so wäre es auch nicht fair gegenüber der Bevölkerung, wenn wir einfach wieder weitermachen und nicht immer verändern können.
Verändern haben Sie ja vor allem finanziell etwas wollen, Birk meint. Was haben Sie da eigentlich alles so abgehalt? Gibt es so konkrete Massnahmen, die Sie vorgeschlagen haben?
Ja, natürlich. Wir haben 29 Millionen Schulden in Thusis. Das ist für Thusis sehr viel Geld. Thusis hat auch nicht die Gelegenheit, mal mit Wasserzinsen sich zu sanieren. Also das ist sehr, sehr schwierig. Die Ausgaben können wir beeinflussen. Dort haben wir auch angefangen. Wir haben die Frasch mal schon angeschaut, was könnte man machen auf der Ausgabenseite. Und dort haben wir schon sehr viel Potenzial erkannt.
Potenzial, können Sie das noch ein bisschen erläutern, wo man da das Potenzial gesehen hat, eben gerade um etwas gut wegzusparen?
Ja, es muss nicht einmal unbedingt gerade wegsparen sein, sondern auch die Prozesse und wenn wir jetzt im Beschaffungswesen das Ganze ein bisschen hinterfragen und sagen, ja, muss denn das jetzt zwingend ausgegeben werden oder beschafft werden? Und da haben wir schon schnell auch mal vom Amt für Gemeinden, wo auch bei uns dann vorstellig geworden ist, natürlich die Informationen bekommen, wir sollen uns nur auf die zwingenden Ausgaben fokussieren. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann musst du natürlich eigentlich jede Ausgabe hinterfragen, ist er nicht zwingend oder nicht? Und durch diesen Hinterfragungsprozess haben wir schon automatisch die Ausgaben senken können.
Im Gemeinderat eben sind ja diese Vorhaben eigentlich nicht gut angekommen. Sie sind auf Gegenwind gestossen. Was war so die Argumentation, auf die Sie dann angetroffen sind?
Ja, es hat vor allem natürlich damit zu tun, dass man Sachen hinterfragt. Man tut Sachen, Prozesse, die man früher so gemacht hat, hinterfragen, man tut einen Stein lüpfen, man sagt, okay, es ist so gelaufen, man kann es anders machen, man kann es effizienter machen, die Strukturen anpassen. Und das ist so klassisch, wenn man so in einer Umbruchphase verändern und hinterfragen, dann kommt man manchmal so ein bisschen, ja, das Gesicht von einem Bösewicht über. Das hat niemand so gern. Oder? Und dann ist es eigentlich eben umso wichtiger, dass man dann die Rückendeckung hat von einem Gremium. Und das ist leider, die Rückendeckung ist dann halt ein bisschen zurückgegangen mit der Zeit. Ja.
Gibt es da einen speziellen Moment oder ein spezielles Ereignis, wo Ihnen dann bewusst wurde, okay, ich glaube, es wird Zeit, um die Reissleine zu ziehen?
Nein, das hat sich entwickelt. Über die letzten Monate, das war nicht von heute auf morgen. Wir haben natürlich immer noch probiert, Gegenstütze zu geben und weiterzumachen. Und dann haben wir einfach mit der Zeit müssen erkennen, dass wir die Richtung, die wir gehen wollten, nicht mehr weiterkommen, wenn wir die Unterstützung oder die Rückendeckung nicht mehr haben von der Mehrheit im Rat im Gesamtrat.
Die Sparmassnahmen, die hätten Sie ja nicht einfach nur so aus dem Hut mal schnell zaubert, sondern es ist ja auch angeschaut worden mit Fachleuten. Das Geld, das jetzt investiert wurde, kann man sagen, ist das jetzt einfach futsch?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also wir haben ja die Fachhochschule Graubünden geholt Anfangsjahr, die uns im Finanz- und Investitionsplanung beraten hat und auch in der Strategie. Und das war sehr wertvoll gewesen. Wir haben jetzt ein Instrument bekommen, wir haben es das erste Mal gemacht in diesem Jahr, komplett durch. Und das kann man jedes Jahr einfach wieder machen. Also der Prozess wäre jetzt mega schade, wenn man das nicht mehr machen würde. Weil jetzt haben wir natürlich gewisses eigenes Geld ausgegeben. Wir haben das eigentlich gekauft und das ist eine sehr gute Sache. Wir haben jetzt Planungssicherheit auch, sagen wir so, bis in 5 Jahre, wo wir können ungefähr auch die Investitionen besser einplanen mit dem. Und das hilft der gesamten Sache schon.
Jetzt gleich, Sie sind auf Gegenwind gestoßen. Haben Sie das Gefühl, wenn jetzt im Frühjahr die nächsten Wahlen sind, ein Nachfolger kommt von Ihnen und der Stellvertretung, haben Sie das Gefühl, die könnten wirklich nahtlos da weitermachen und dann einfach das Gutachten nehmen und sagen, ja, mal, jetzt klappt's, und dann sagt der Gemeinderat plötzlich, mal, jetzt können wir ja gleich sparen.
Darauf bin ich mega gespannt, das kann ich jetzt also nicht sagen, das wäre ein bisschen Glaskugeln schauen, oder? Ich hoffe es natürlich, dass es so weitergeht, dass die Sachen, die wir jetzt implementiert haben, auch schon angerissen haben, dass die neuen Mitglieder im Gemeinderat mit dem jetzt alten Gemeinderat zusammen das im Sinne der Gemeinde, der Bevölkerung genauso können weiterbleiben.
Das sagt der zurücktretende Gemeindesmann von Thusis, Ivo Rohrer. Auf den nächsten Frühling gibt es in der Gemeinde Neuwahlen. Engadin ist beliebt und das längst nicht mehr nur bei den Leuten aus der Schweiz. Die internationalen Gäste, die eher viel Geld auf der Seite haben, überkennt jetzt eine einfachere Möglichkeit, ein Stück vom Engadin für sich zu haben. Das dank einer Partnerschaft im Immobilienbereich. Der Florian Mani mit den Details.
Auf der einen Seite steht Ginesta Immobilien, eine Zürcher Firma, die unter anderem einen Standort in St. Moritz hat. Auf der anderen Seite steht Knight Frank, ein britisches Unternehmen mit über 500 Standorten in 60 Ländern. Die beiden schaffen ab sofort zusammen. So werden exklusive Immobilien- und Ferienliegenschaften aus Graubünden neben internationalem Publikum zugänglich gemacht. Die Partnerschaft Higgis einfach braucht, sagt der Sascha Ginesta, Partner bei Ginesta Immobilien.
Speziell im Engadin, wenn wir Graubünden analysieren, ist das der Ort oder die Region, die am meisten Internationalität hat und dementsprechend auch irgendwo ein internationales Angebot braucht. Wenn die da etwas suchen, kommen die meistens über irgendeinen anderen Kanal als vielleicht der Schweizer würde seine Immobilien suchen.
Mit dieser Partnerschaft können die Bündnerinnen und Bündner, die ein Haus haben, das einer breiteren Kundschaft verkaufen. Am angespannten Wohnungsmarkt in der Region hilft das nicht. Beim Markt können die aber Unternehmen wie Ginesta wenig eingreifen, betont der Franco Giovanoli, Leiter Vermarktung St. Moritz.
Als Einheimischer keine Problematik, die man dort oben hat für Wohnungen. Aber da haben wir leider so wenig Einfluss, weil wir wirklich nur den Mittler spielen zwischen Käufer und Verkäufer. Und man ja auch muss sagen, dass sehr viele Verkäufer ja auch Einheimische sind. Also schlussendlich, wenn der Einheimische verkauft, geht er in der Regel auch auf den maximalen möglichen Ertrag, den er kann erzielen mit der Liegenschaft und somit, ja, das Portemonnaie ist wahrscheinlich immer zu eignen am nächsten, oder?
Zudem könne er es nicht ändern, dass Leute aus aller Welt ein Stück Engadin für sich haben wollen.
Hauptargument, dass jemand eine Wohnung im Engadin kauft, ist das Engadin. mit der Landschaft, mit den Seen, die Weite, das spezielle Licht, das man hier hat. Das ist das, was die Leute anzieht. Es ist ein Hochtal, man hat eine gewisse Schneesicherheit und so weiter. Und die Wohnung nachher ist nachher ein Produkt innerhalb des Engadins. Aber die würden sich nie so verkaufen, wenn es Engadin nicht das wäre, was es ist.
Ginesta Immobilia will sich mit der Partnerschaft mit Knight Frank im Tourismus- und Luxusmarkt international etablieren. Das sei ein realistisches Ziel, sagt der Sascha Ginesta.
Wir sind in einem aktiven Netzwerk. Wenn in der ganzen Welt eigentlich Partner, die untereinander vernetzt sind, die Kunden vernetzen können. Und ich glaube, Internationalität für die Schweiz wird nach wie vor immer wichtiger. Also wir sehen es jetzt wieder, wer alles in der Schweiz Wohnsitz sucht, aus dem Ausland einen sicheren Hafen auch wieder sucht. Und das spielt natürlich gerade das Netzwerk eine enorme Rolle, weil die suchen ihr Objekt nicht auf Homegate oder auf New Home, sondern das läuft über andere Kanäle. Und dort haben wir eine gute Basis und eine Partnerschaft, die, glaube ich, sehr erfolgreich werden kann.
Ein Grossteil der Kunden, die sich für das Engadin interessieren, käme aus der Schweiz. Gerade St. Moritz wollen die aber Leute von weiter weg ein zweites Zuhause finden.
Mit der Partnerschaft zwischen Ginesta und Knight Frank werden vor allem Immobilien mit einem grossen Preisschild dran einem breiteren Publikum präsentiert. Die Rego-Crew hat ihre neue Einsatzbasis am Flugplatz Mollis bezogen. Ein Hangar für zwei Helikopter, Arbeitsplätze, Küche, Wohn- und Waschräume. Die Wohnsituation haben wir gestern in dieser Sendung angeschaut. Heute geht es um den Bau selber. Denn der sei speziell, verbunden mit einer Premiere, sagt Alex Itin, Rega-Infrastrukturverantwortlicher.
Das Novum für die Rega ist, dass wir die erste Basis gebaut haben, nahezu aus Holz, also vorgefertigte Holzelemente, 213 Stück. Ein Bauvolumen Holz von 406 Kubik, das man verbaut hat. Und ich habe mir sagen, das ist eine sehr beeindruckende Zahl, dass eigentlich der Schweizer Wald rund 20 Minuten braucht, um diese Menge Holz wieder nachzuwachsen.
Der grosszügige Neubau ist aus Lärchen und Fichten entstanden. Und man schmeckt es auch, wenn man in der Basis steht. Es hölzelt so richtig. Ab und zu ist aber gleich Beton zum Einsatz gekommen. Zum Beispiel beim grossen Hangartor wegen der Stabilität oder auch aus Brandschutzgründen bei der Tankstelle. Von kompletten Betonbauten will die Rega künftig wegkommen.
Ja, es ist glaube ich Zeit, dass man wirklich auch ein bisschen auf die Ressourcen Sorge gibt, darauf schaut. Als Helikopterunternehmen gibt es gewisse Bereiche, wo wir uns weniger dazu halten können, um umweltfreundlich zu sein. Man schaut auch dort, dass man das so gut wie möglich herbringt. Und beim Bauen ist es dort, wo wir es wirklich einfach aktiv halt bestimmen können. Und haben gefunden, dort ist Holz natürlich die Wahl.
Zusätzlich ist auf dem Dach eine PV-Anlage mit Speicher gebaut worden. Die neue Basis ersetzt ein Container-Provisorium und hat rund 9 Millionen Franken gekostet. Mullis ist ein wichtiger Standort für die Rega. Mittlerweile werden jährlich etwa 900 Einsätze von dort ausgeflogen. Darum braucht es auch etwas mehr als eine mehr bessere Garage für die Helikopter. Denn die Einsatzschichten für die Crew können bis zu 48 Stunden lang gehen. Darum wohnen sie auch während dem Dienst miteinander, ähnlich wie in einer WG. Für das braucht es Platz, sagt Philipp Simmern, Leiter Helikoptereinsatz und Mitglied der Rega-Geschäftsleitung.
Unsere Besatzung bestehend aus einem Rettungssanitäter, einem Arzt und einem Piloten, die sind während 24 Stunden, 365 Tage einsatzbereit. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Besatzung sich entsprechend kann erholen nach einem strengen Einsatz, dass sie entsprechende Schlafmöglichkeiten haben, wo sie ungestört sind, dass sie entsprechende Wohnmöglichkeiten haben, wo sie auch gemeinsam ein Frühstück reinnehmen können, gemeinsam das Nacht essen können. Und dementsprechend sind wir froh und stolz, dass wir jetzt endlich das können realisieren.
Die Rega hat ins Glarnerland rund 20 Millionen Franken investiert. 9 Millionen für die neue Basis und 11 in einen neuen Rettungshelikopter. Ende 2026 wird der dann im Einsatz sein und ersetzt den bisherigen Helikopter Da Vinci. Wir kommen noch zu den Meldungen vom Tag. Die sind zusammengetragen worden von Selina Rettich.
Die Gefahr von Stürzen ist im Winter besonders gross. Jedes Jahr kommt es nach Sturz- und unfallbedingten Verletzungen zu rund 22'000 Notfallhospitalisierungen schweizweit. Mehr als im Rest des Jahres zusammen wird das Bundesamt für Statistik mitteilt. Einer von den am stärksten betroffenen Kantonen ist Graubünden. Im Bergkanton sind die Fallzahlen laut einer Auswertung sogar doppelt so hoch wie im Rest des Jahres. In den Jahren 2022 bis 2024 sind allein im Februar rund 35 Fälle pro Tag registriert worden, im September vergleichsweise nur 9 Fälle pro Tag. Die Mehrheit der Patientinnen und Patienten kommt lauter Mitteilung aus anderen Kantonen oder im Ausland. Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat Beiträge von über 3 Millionen Franken gesprochen. Unterstützt werden unter anderem Projekte im Kanton Graubünden. Darunter eine Alpsanierung in der Gemeinde Albula-Alvra, die Sanierung von einem Primarschulhaus in der Gemeinde Montogna da Schons sowie die Wiederherstellung von einer Forststrasse und die Erstellung von einem Löschwasserbecken zu Roveredo. Möglich gemacht werden Beiträge durch Spenden von den Kantonen, Gemeinden, Institutionen und Privatpersonen. Im Schams hat es einen Vorfall mit einem Wolf gegeben. Noch ist nicht klar, ob Mensch oder Wolf da dabei zu Schaden gekommen ist. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt auf Anfrage nur, dass sie ermittelt. Die Staatsanwaltschaft sei auch involviert. Mehr Angaben werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht. Die evangelische Mittelschule Schiers, kurz EMS, kriegt eine neue Direktorin. Die derzeitige Rektorin für Kantonsschule Glarus, Franziska Euker-Büttler, übernimmt ab dem Sommer den Posten von Hans-Andrea Ternutzer, der in Pension geht. Zum ersten Mal in der Geschichte von EMS übernimmt hier damit eine Frau die Leitung. Wir kommen noch zu mehreren Mitteilungen der Bündner Regierung. Ab nächstes Jahr gilt die vom Grossen Rat beschlossene Teilrevision vom kantonalen Steuergesetz. Mit der Revision werden verschiedene Abzüge erhöht, sodass vor allem Familien und zweiverdiener Ehepaar steuerlich entlastet werden. Abgesehen davon unterstützt die Regierung die interkantonale Försterschule zu Meienfeld bei der Gesamtsanierung. Die Bündner Regierung spricht der Stiftung einen Investitionsbeitrag von maximal gut 1,5 Millionen Franken. Die Försterschule aus den 70er Jahren hat erheblichen Erneuerungsbedarf. In der ersten Etappe sollen die dringendsten Sachen gemacht werden, wie die Kanalisation, Dächer, die Haustechnik und die WCs. Zum Schluss sind auch noch mehrere Leistungsaufträge erneuert worden mit den Bündner Zweigstellen für Caritas, am Roten und Blauen Kreuz sowie der Stiftung Frauenhaus. Alle vier Organisationen bringen unter anderem Leistungen in der Wohnungsvermittlung, der Arbeitsintegration, der Suchtberatung und in der Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern.
Und das war es mit dem Infokompakt, am letzten vor den Weihnachten. Diese Sendung könnt ihr auch nachhören auf radiogrischa.ch. Versammelt also die Familienmitglieder und hört einfach die ganze Sendung nochmal. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen von Herzen ganz schöne Festtage.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.